Hallo und herzlich willkommen zu einer Interviewfolge Durchblick. Ich bin Edith und heute sprechen wir über die Demokratische Republik Kongo. Weil der Name ziemlich lang ist, werde ich ab jetzt meistens vom Kongo sprechen. Dabei meine ich aber die Demokratische Republik Kongo und nicht die benachbarte Republik Kongo. Oft werden auch die englischen Abkürzungen DRC oder die französische RDC verwendet. Wir wollen uns erstmal ein bisschen die Lage vom Kongo anschauen und dann einen kurzen historischen Abriss geben, bevor Aktivistinnen aus dem Ostkongo sprechen. An der Stelle auch schon mal vielen Dank für eure Zeit. Die Demokratische Republik Kongo ist ein riesiges Land. Deutschland würde mehr als 6-mal in den Kongo passen. Der Kongo liegt in Zentralafrika, er ist umgeben von 9 Nachbarstaaten, dazu gehören Ruanda, Südsudan und Tansania. Außerdem hat der Kongo mit einem Ausläufer im Südwesten noch einen relativ schmalen Zugang zum Atlantischen Ozean. Durch die Größe hat der Kongo auch eine vielfältige Landschaft. Im Zentrum vom Land verläuft der Kongo-Fluss. Der Fluss ist einer der längsten und wasserreichsten Flüsse der Welt. Um den Fluss herum gibt es das Kongo-Becken mit tropischen Regenwäldern. Nach dem Amazonas ist das der zweitgrößte Regenwald der Erde. Während das Zentrum vom Land vom Regenwald geprägt ist, sind die Landschaften in den Randgebieten ganz anders. Im Süden geht es vom Regenwald in die Savanne und dann zur Hochebene über. Und im Osten gibt es Gebirglandschaften mit aktiven Vulkanen und einer großen Seenregion. Im Osten vom Kongo befinden sich auch die größten Rohstoffvorkommen der Welt. Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer, Gold und Diamanten. Das sind alles Mineralien, die für die Herstellung von Smartphones, Computer oder Batterien verwendet werden. Und wenn ihr etwas aus dem Kongo in den Medien mitkriegt, seien es bewaffnete Konflikte, Raubabbau von Rohstoffen oder momentan die Ebola-Epidemie, geht es sehr oft um den Osten des Kongo. Da kommen auch unsere heutigen Gesprächspartner her. Heute leben in der Demokratischen Republik Kongo mehr als 110 Millionen Menschen. In der Hauptstadt Kinshasa leben allein fast 20 Millionen Menschen. Und obwohl der Kongo über krasse natürliche Ressourcen verfügt, haben die KongolesInnen nichts davon. Um das besser zu verstehen, ist es wichtig, ein bisschen in die Geschichte zu schauen. Für diese Podcast-Folge haben wir leider nicht die Zeit, einen Deep Dive zu machen, aber ein paar Eckdaten sind uns trotzdem wichtig zu erwähnen. Wenn über den Kongo gesprochen wird, fängt man oft bei der gewaltsamen Kolonialzeit an. Und ja, es ist wichtig, über die brutale Gewalt in der Zeit zu sprechen, aber schon vorher hatte der Kongo eine beeindruckende Geschichte, die oft nicht erzählt wird. Im Gebiet vom heutigen Kongo gab es verschiedene Königreiche, die miteinander handelten. Eines der größten und einflussreichsten war das Königreich Kongo, das spätestens ab dem 14. Jahrhundert existierte. Schon damals wurden Rohstoffe wie Kupfer und Eisen verarbeitet und gehandelt. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts kamen dann die ersten portugiesischen Seefahrer in die Region. Ab dem Zeitpunkt wurden auch viele Kongolesinnen im Zuge der Maafa verschleppt. Maafa bedeutet Katastrophe auf Swahili und ist eine selbstgewählte Bezeichnung für die Geschichte der gewaltvollen Unterwerfung und Unterdrückung, Verschleppung, Versklavung und der Genozide an schwarzen Menschen. 1884-85 bei der Berliner Kongo-Konferenz entschieden die rassistischen Kolonisatoren, wer welche Kolonien bekam. In dem Zuge wurde Kongo erstmal keine Kolonie, sondern ein eigener Freistaat. Das hört sich ja erstmal ganz gut an, war es aber überhaupt nicht. Kongo wurde nämlich nur zum Freistaat gemacht, damit das Gebiet Privatbesitz vom belgischen König Leopold II. Werden kann. Damit gehörte dieses riesige Gebiet, kurzer Reminder, 6-mal so groß wie Deutschland, einem einzelnen Monarchen. Leopold II. Wollte eigentlich nur von den Ressourcen des Landes profitieren. Dabei ging es erstmal vor allem um Kautschuk und Elfenbein. Aus Kautschuk wurden zum Beispiel Reifen hergestellt, aber auch Dichtungen, Schläuche und andere Produkte, die für die Industrialisierung in der Zeit maßgeblich waren. Damit Leopold die Rohstoffe billig haben konnte, wurde ein mega rassistisches, gewaltvolles System aus Zwangsarbeit und Terror errichtet. KongolesInnen wurden gezwungen, Kautschukquoten zu erfüllen. Wenn die nicht erreicht wurden, wurden sie brutal bestraft. Oft wurden ihnen die Hände abgehackt. Ihre Dörfer wurden niedergebrannt, sie wurden gefoltert und ermordet. Das sollte andere KongolesInnen in permanente Angst versetzen und somit Widerstand gegen die weiße Kolonialverwaltung verhindern. Es wurden nicht nur Millionen Menschen ermordet, viele starben auch an Hunger und den Folgen der Gewalt. Und weil sie sich Krankheiten einholten, weil sie in jeder Lebenssituation weiter Kautschuk sammeln mussten. Die rassistische Ideologie der Belgier zeigte sich auch dadurch, dass KongolesInnen in sogenannte Menschenzoos nach Europa verschleppt wurden. Dort wurden sie auf ekelhafte Weise ausgestellt und ausgebeutet. 1908 wurde der Kongo vom Privatbesitz vom belgischen König zu einer belgischen Kolonie umgewandelt, die Belgisch-Kongo hieß. Aber dadurch veränderte sich nicht wirklich etwas. Rohstoffe und KongolesInnen wurden weiter ausgebeutet. Eisenbahnen, Straßen und Häfen wurden vor allem gebaut, um Kupfer, Gold und andere Ressourcen schnell exportieren zu können. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in vielen afrikanischen Kolonien Unabhängigkeitsbewegungen. So auch im Kongo. 1958 gründete unter anderem Patrice Lumumba die Partei Mouvement National Congolais, die die Unabhängigkeit Kongos forderte. 1960 wurden sie nach Protesten, auf die mit brutaler Gewalt reagiert wurde, endlich unabhängig. Patrice Lumumba wurde auch der erste Premierminister. Dabei setzte er sich dafür ein, dass die Rohstoffe des Landes den KongolesInnen zukommen und versuchte, sich gegen neokoloniale Strukturen zu wehren. Aber schon wenige Monate nach der Unabhängigkeit verbündeten sich Belgien und die USA, um Lumumba zu stürzen und hinzurichten. Er und seine Begleiter wurden im Januar 1961 entführt, brutal gefoltert und schließlich erschossen. Es gibt beim Podcast Geschichte der kommenden Welten eine Folge zu Patrice Lumumba und André Blouin. André Blouin ist eine seiner zentralen Mitstreiterinnen gewesen. Sie war Panafrikanistin und Sozialistin. Wir verlinken euch beide Podcasts in den Shownotes. 1965 übernahm schließlich Mobutu Sese Seko die Macht. Mit Unterstützung westlicher Staaten errichtete er eine Diktatur, die mehr als 3 Jahrzehnte andauerte. Während des Kalten Krieges galt Mobutu als wichtiger Verbündeter der USA und anderer westlicher Staaten gegen die Sowjetunion. Gleichzeitig gab es während der Zeit massiv Korruption und nur eine kleine Elite wurde von den Rohstoffen bereichert. Mit dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 90er verlor Mobutu einen wichtigen Teil seiner internationalen Unterstützung. Sein Regime geriet zunehmend unter Druck. Gleichzeitig verschärften sich Konflikte in der gesamten Region der Großen Seen, also im Osten des Landes. Besonders der Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 und die darauf folgenden Fluchtbewegungen hatten massive Auswirkungen auf den Osten des Kongo. In den folgenden Jahren entwickelten sich mehrere Kriege, an denen zahlreiche Staaten und bewaffnete Gruppen beteiligt waren. Und diese Vertreibungen und Gewalt dauern bis heute an. Vor allem spielt sich das im Osten ab, wo sich die bedeutenden Rohstoffvorkommen befinden. Seit den 90ern hat das neben Vertreibungen auch zu sexualisierter Gewalt und Massakern geführt. Wir nennen hier vorab ein paar Akteure, die oft nur als Abkürzung irgendwo auftauchen. Detaillierter wird das gleich nochmal im Interview. Einmal FARDC. Die Force Armée de la RDC, das ist die formale Armee der Demokratischen Republik Kongo. Am häufigsten genannt werden vermutlich die M23. Die stehen in einem direkten bewaffneten Konflikt mit der kongolesischen Armee. Die M23 ist eine bewaffnete Gruppe, die Teile des Ostkongos unter Kontrolle hat. Die M23 koalieren unter anderem mit den ADF, den Allied Democratic Forces. Auch der sogenannte IS ist im Osten des Kongo aktiv. Um die aktuelle Situation besser zu verstehen, haben wir mit Jean und Leon aus dem Ostkongo gesprochen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einmal kurz vorstellen.
Bonjour, chers auditrices et auditeurs.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich heiße Jean und bin in einer Gruppe aktiv, die sich für den Schutz von Kindern und Frauen sowie für den Zugang zu schulischer Bildung einsetzt. Kurz gesagt, die im Bereich Menschenrechte tätig ist. Im Moment bin ich im Osten der Demokratischen Republik Kongo, in der Provinz Südkivu.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Leon Mugisho, Chemiker und seit 2022 Klimaaktivist. Momentan bin ich in der Demokratischen Republik Kongo, genauer gesagt in Bukavu im Osten des Landes.
Wie geht es euch im Ostkongo?
Ça va un peu.
Mir geht's einigermaßen gut. Ich bin gerade im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Die Lage hier ist sehr schwierig. Die tägliche Unsicherheit, die Vertreibung der Bevölkerung, steigende Preise, die Angst. Viele Menschen leben von Tag zu Tag. Wir versuchen durchzuhalten und uns gegenseitig zu helfen. Aber psychologisch ist die Situation wirklich hart. Vor allem für die Kinder, die nie etwas anderes als Krieg erlebt haben.
Wie es mir derzeit im Osten des Kongo geht, kann ich nur teilweise antworten, denn natürlich kann es sein, dass gerade alles gut läuft, aber man weiß ja nie, wie sich die Lage morgen entwickelt. Denn jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Niemand weiß, welche Herausforderungen wir am nächsten Tag vor uns haben, denn seit einer Weile erleben wir jedenfalls Zeiten, in denen wir nicht wirklich wissen, ob wir gesund sind oder ob es uns gut geht, weil da unsere Freunde sind. Du bist gerade noch mit ihnen zusammen und 2-3 Stunden später wird einer von ihnen entführt und an irgendeinen unbekannten Ort verschleppt. So sieht meine Antwort auf diese Frage aus. Klar, im Moment geht es mir gut, aber das heißt nicht, dass man davon ausgehen kann, dass die Dinge so weitergehen. Denn neben der Kriegssituation gibt es auch noch die Ebola-Epidemie. Die sorgt immer wieder dafür, dass die Menschen in ihrem Alltag noch mehr traumatisiert werden.
Ja, von der kommt natürlich auch einiges in den Medien an. Aber verstehen, was das eigentlich für euch wirklich bedeutet, können wir dadurch noch lange nicht. Wie ist denn die Situation für dich und für die Menschen um dich herum?
Natürlich ist das Ebola-Virus ein Krieg, der zu einem anderen Krieg hinzukommt, in dem wir uns befinden. Nicht aufgrund des Willens der Menschen, sondern das bringen solche Krankheiten halt mit sich. Wie ihr wisst, ist dieses Virus das letzte Mal in Nord-Kivu wieder aufgetaucht, hat es aber geschafft, sich in alle anderen benachbarten Provinzen, aber auch in ein Nachbarland, nämlich Uganda, auszubreiten. Was also die Auswirkungen dieses Virus angeht, auf mein Leben, meine derzeitigen Aktivitäten und das, was meine Angehörigen oder die Gemeinschaft, in der ich lebe, derzeit tun, gibt es einen Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf. Durch das Auftreten dieses Virus werden den Menschen dringend notwendige Möglichkeiten vorenthalten. Sie können nicht an Orte, die sie brauchen, um voranzukommen, ihr Überleben zu sichern oder alles zu tun, was ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen würde. Warum sage ich das? Weil es für uns hier in Südkivu derzeit sehr schwierig ist, von hier aus nach Nordkivu zu gelangen, aufgrund der Präventivmaßnahmen, die Ärzte und die neuen Behörden ergriffen haben. Stellt euch vor, es herrscht Krieg und das Virus ist da. Die Grenzen sind geschlossen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, die Provinz zu verlassen, von Südkivu nach Nordkivu, um einzukaufen und die Waren hierher zu bringen, oder von Nordkivu weg, um Waren einzukaufen und von hier wegzugehen, um einen Weg zu finden, zu überleben. Aber alle Grenzen sind geschlossen. Wie sollen die Menschen da überleben? Abgesehen davon gibt es noch einen weiteren Kontext, nämlich die Kombination aus Krieg und Virus. Die Menschen sind fast schon im Wettrennen auf der Suche nach allem, um sich zu schützen. Aber wie soll man sich schützen und woher bekommt man die notwendigen Mittel oder Hilfsmittel, wie bezahlt man sie und so weiter? Das betrifft nicht nur das Leben der jeweiligen Person selbst, sondern auch das Leben der Menschen, für die sie verantwortlich ist. Außerdem gibt es noch einen weiteren Aspekt, nämlich dass die schulische Bildung derzeit sehr schwierig und kompliziert ist. Da wir Nachbarländer sind, mit Uganda und Ruanda, gibt es Studenten, Schüler oder auch Universitätspersonal, die den Kongo verlassen, um in den Nachbarländern zu unterrichten und umgekehrt. Aufgrund der eingeleiteten Sperrmaßnahmen ist die Mobilität nun stark eingeschränkt und es ist nicht mehr erlaubt, die Grenzen zu überqueren. Das bedeutet, dass Schüler, die in Ruanda leben, hier im Kongo bleiben müssen, um ihre Schulausbildung fortsetzen zu können. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die hier im Kongo leben und in Nachbarländern wie Ruanda und Uganda arbeiten. Wirklich, um es auf den Punkt zu bringen, unser Leben verschlechtert sich. Nicht nur wegen des Krieges, sondern auch wegen des Ausbruchs dieses Virus, das hier im Osten als zweiter Krieg angesehen wird.
Mit dem zweiten Krieg sprichst du ja jetzt auch die gegenseitige Beeinflussung der Situation an.
Eine Verbindung, die zwischen dem aktuellen Krieg und dem neu auftretenden Ebola-Virus bestehen könnte, ist, dass es dadurch keinen Zugang zu humanitärer Notfallversorgung im medizinischen Bereich gibt. Und vor allem gibt es keinen Flugverkehr, also keine Flugzeuge, die die verschiedenen Ärzte oder die notwendigen Behörden hierher bringen könnten, um uns im Kampf gegen dieses Ebola-Virus zu helfen. Gerade sieht man, dass Ärzte vom Staat nicht gut unterstützt werden, was dazu führt, dass die Menschen im Rahmen der medizinischen Versorgung und in anderen Bereichen nicht viel Spielraum haben. Man sieht auch, wie derselbe Arzt, der eigentlich die von Ebola betroffenen Patienten behandeln soll, der Arzt ist, der stirbt, der selbst an dieser Krankheit stirbt. Es gab bereits Fälle in Bunia. Da stellt sich die Frage, wenn der Arzt stirbt, der die Patienten retten soll, wie soll es dann den Patienten gehen?
Der Osten vom Kongo ist ja auch gerade so ein umkämpftes Gebiet, weil es so wichtige Rohstoffe gibt. Welche Folgen hat denn der Rohstoffabbau für die Umwelt?
L'impact est énorme.
Wie ihr wisst, verfügt die Demokratische Republik Kongo über eins der weltweit größten Mineral-, also Rohstoffvorkommen. Doch der Abbau dieser Mineralien, der passiert sowohl im industriellen als auch im handwerklichen Rahmen, also als Kleinbergbau, hat Auswirkungen auf die Umwelt, zum Beispiel in Form von Wasserverschmutzung. Die Unternehmen oder Personen, die den Abbau der Rohstoffe betreiben, verwenden Chemikalien, um die Mineralien aufzubereiten. Leider werden die Rückstände dieser Chemikalien nach der Verwendung direkt in die Flüsse geleitet. Dadurch wird das Wasser dieser Flüsse verseucht. Die Menschen, die dieses Wasser trinken, werden direkt kontaminiert, aber ebenso die Fische, die in diesen Gewässern leben. Und wenn die Menschen wegen der Hungersnot diese Fische fangen, um sich zu ernähren, werden sie direkt über diese Fische kontaminiert, die bereits Spuren von Chemikalien enthalten. Außerdem gibt es die Abholzung, vor allem bei den Menschen, die im handwerklichen Bergbau tätig sind. Die Menschen fällen Bäume, um die verschiedenen Minen zu schützen, die sie zum Abbau der Mineralien verwenden, aber auch um die Strohhütten zu bauen, in denen sie leben werden. Das führt zu einem großen Mangel an Bäumen, was wiederum den Regen ausbleiben lässt. Außerdem gibt es unglaublich viel Staub. All das führt dazu, dass die Sonne zu stark scheint, es keinen Regen gibt und die lokale Bevölkerung unter Hungersnot leidet. Die Auswirkungen sind enorm. Massive Abholzung, um die Abbaustätten zu erschließen. Die Flüsse werden durch Quecksilber und Cyanid verschmutzt, die für den Abbau von Gold und anderen Mineralien verwendet werden. Die landwirtschaftlichen Böden werden zerstört. Das Ergebnis, wir haben weniger sauberes Wasser, weniger fruchtbaren Boden und gesundheitliche Probleme wie Haut- und Atemwegserkrankungen. Wir sehen bereits, dass zukünftige Generationen den Preis dafür zahlen.
Et peut dire que dans ce sens-là, les populations sont impactées.
Es ist schon hart, wie die Menschen dadurch betroffen sind. Gerade die, die als Hüter unserer Umwelt angesehen werden. Sie stecken im Zwiespalt, weil sie sich fragen, wie sie die Umwelt schützen sollen, obwohl ihr Land, ihre Flüsse vielleicht schon durch Chemikalien und Verbindungen verschmutzt sind, die von verschiedenen Unternehmen in ihre Umwelt eingeleitet werden. Und es ist ihr Alltag, der viel stärker beeinträchtigt wird. Und wenn ihr Alltag direkt beeinträchtigt wird, ist die gesamte Umwelt von diesen Problemen betroffen. Und ihr werdet verstehen, dass an Orten, an denen Bergbau betrieben wird, die dort lebenden Menschen vulnerabel und arm sind. Denn die verschiedenen Bergbauunternehmen, die nehmen keine Rücksicht auf die lokale Bevölkerung. Sie schaffen keine angemessenen Bedingungen für die Menschen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie kommen und vertreiben sie von ihrem Land, ohne sie zu entschädigen. Und das führt dazu, dass diese Menschen von einem Tag auf den anderen für den Profit dieser verschiedenen Unternehmen und multinationalen Konzerne leiden müssen.
Alors nous en tant que jeunes avec notre
Wir als junge Menschen betrachten unsere Lebensumstände, unser Handeln und unsere Lebensbedingungen. Wir akzeptieren das nicht. Wir mobilisieren die Jugend massiv und sagen Nein zu diesen Maßnahmen, um jeden Kongolesen seine Rechte zu sichern und dafür zu sorgen, dass die Stimme der betroffenen Gemeinschaften überall gehört wird und dass all unsere Aktionen berücksichtigt werden.
Jean, du bist ja in einer Organisation aktiv, die sich unter anderem für die Rechte von Frauen und Kindern einsetzt. Inwiefern, würdest du sagen, sind die besonders gefährdet? Was ist denn die Rolle von Kinderarbeit im Kontext der Rohstoffausbeutung?
Frauen sind Gewalt und prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Kinder werden aus der Schule genommen und als Arbeitskräfte in Kleinbergwerken, zum Beispiel für Kobalt und Gold, eingesetzt, weil das billiger ist. Das ist ein Teufelskreis, der mit der Armut zusammenhängt.
Zahlen sind ja auch oft schwierig zu greifen. Was bedeutet das für den Kongo, besonders jetzt den Osten, wenn mehrere Millionen Menschen vertrieben werden oder in die Gegend fliehen?
Wenn Menschen fliehen, wenn ganze Gemeinschaften ihr Land verlassen und irgendwo Zuflucht suchen, dann kann man sagen, dass der Mensch dazu geschaffen ist, dort zu leben, wo Frieden herrscht. Niemand kann an einem Ort leben, an dem kein Frieden herrscht. Und das, was hier bei uns passiert ist, wir leben in einer Region, in der kein Frieden herrscht. Und so müssen die Menschen immer wieder versuchen, Schutz zu finden, Überleben zu sichern. Und das führt dazu, dass sie ihr Land verlassen müssen. Die Folgen sind also vielfältig. Millionen von Menschen müssen irgendwohin fliehen und die verschiedenen Auswirkungen sind enorm. Und auf jeden Fall begeben sie sich auf unbekanntes Terrain in unbekannte Regionen. Und was dort passiert, es herrscht Hungersnot. Es gibt gesundheitliche Probleme, die die Menschen dort betreffen. Und das wirkt sich auf sie aus. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Man sieht jemanden, der sein Zuhause verlassen musste, dessen Haus zerstört ist und der sich dann auf die Suche nach einem Ort macht, an dem er noch leben kann. Auch wenn es derzeit schwer ist, eine Unterkunft zu finden. Vor allem hier bei uns leben die Menschen, die als Flüchtlinge gelten, unter wirklich unmenschlichen Bedingungen. Sie haben so gut wie keine medizinische Versorgung. Sie haben so gut wie keine Betreuung. Und das führt dazu, dass wir von einem Tag auf den anderen Todesfälle feststellen. Menschen, die sterben, Menschen, die krank sind, Epidemien und all das. Und das wirkt sich auf jeden Fall auf unsere Region aus, vor allem auf das Dorf. Die Leute verlassen ihre Dörfer, kommen vielleicht hierher in die Stadt, aber die Stadt ist zu klein. Und dann drängen sie sich alle an einen einzigen Ort zusammen. Und das führt dazu, dass die Menschen selbst hier in der Stadt jedenfalls unter schwierigen Bedingungen leben, weil alle versuchen zu überleben. Und das macht es uns wirklich nicht leichter. Es macht es uns nicht leicht, ein gutes Leben zu führen, wenn ich das so sagen darf.
Oft fehlt uns auch der Kontext, wer aus welchen Zielen in dem Gebiet an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt ist. Wir möchten jetzt deshalb ein paar Fragen zu verschiedenen bewaffneten Gruppen stellen. Wenn über den Kongo gesprochen wird, dann wird am häufigsten von der M23-Gruppe gesprochen. M23 steht ja jetzt hier für den 23. März. Was ist damit gemeint? Also was ist am 23. März passiert? Könnt ihr vielleicht einmal etwas zur Entstehung der Miliz sagen und wer die eigentlich überhaupt sind?
Le 23 mars.
Der 23. März geht auf das Friedensabkommen zurück, das am 23. März 2012 zwischen der Regierung der DR Kongo und dem CNDP, das steht für Congrès National pour la Défense du Peuple, also Nationalkongress zur Verteidigung des Volkes, unterzeichnet wurde. Die M23 entstand 2012, als ehemalige Kämpfer erklärten, der Staat habe dieses Abkommen nicht eingehalten. Offiziell sprechen sie von der Verteidigung der kongolesischen Tutsi und von guter Regierungsführung. Konkret vor Ort sieht man die Einnahme von Ortschaften, Städten und Dörfern, die Kontrolle von Straßen und die Erhebung von Abgaben. Für uns als Zivilbevölkerung liegt das Problem nicht nur in der Sicherheit, denn wir erleben die Vertreibung der Bevölkerung, die Angst vor Kämpfen, abgesperrte Straßen und manchmal werden auch die Internetverbindungen gesperrt.
Und welche Rolle spielt die M23 in eurem Alltag und in eurer Community?
Und hier im Osten, vor allem dort, wo die Rebellen sind, wo die M23 sind, läuft es so. Sie übernehmen praktisch die gesamte Verwaltung, einfach alles. Und sie haben die Kontrolle über alles, die Verwaltung, die Sicherheit und alles andere. Und genau das ist das Problem. Klar, das ist ein Problem, weil es keine Arbeit mehr gibt, zum Beispiel für uns junge Leute. Wir haben keine Arbeit mehr, wir haben keinen Ort mehr, an den wir gehen können. Also gehe ich los, um Arbeit zu suchen. Aber damit du dort arbeiten kannst, musst du dich erstmal beim Militär einschreiben und die militärische Ausbildung absolvieren. Und erst danach kannst du hoffen, irgendeine Stelle zu bekommen. Und was die Stellen hier angeht, weißt du nicht mal sicher, ob du überhaupt bezahlt wirst. Das sind alles verschiedene Probleme in unserer Community. Und derzeit würde ich auf keinen Fall sagen, dass sie wirklich vorbildlich sind und dass alles in Ordnung ist. Es gibt viele Probleme im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden. Und genau das ist das Problem. Die Leute können nicht darüber reden. Wir können nicht darüber reden, weil es keine Gerechtigkeit gibt. Es gibt keine Stelle, an die man sich wenden kann, um sich zu beschweren. Und das ist der Alltag von uns hier im Osten. Uns wird komplett die Luft zum Atmen genommen. Wir werden erstickt. Zum Beispiel für die Händler. Jeden Tag andere Steuern, auf jeden Fall eine Menge Ärger. Man kann sagen, dass es auf jeden Fall nicht gut läuft. Zumindest für uns, die wir schon vor dem Krieg hier waren und sehen, was gerade passiert. Es ist zu schwer, viel zu schwer hier zu leben und wir haben keine Wahl. Ich kann nur sagen, wir haben keine Wahl. Wir warten darauf, dass eine Lösung gefunden wird und schauen, ob wir zu unserem früheren Leben zurückkehren können und hoffen, wieder ein gutes Leben zu führen und das Leben wieder genießen zu können. Denn im Moment können wir nichts anderes tun, als zu beten und Gott anzuflehen, dass er uns hilft, diesen Krieg zu beenden.
Auf der anderen Seite in der Berichterstattung steht oft die kongolesische Armee. Was ist denn deren Ziel?
Das offizielle Ziel der FARDC ist die Verteidigung der territorialen Integrität und der Schutz der Zivilbevölkerung. Zu ihren Unterstützern gehören logischerweise der kongolesische Staat und viele Bürger, die sich die Wiederherstellung der staatlichen Autorität wünschen. Vor Ort ist die Wahrnehmung jedoch gemischt, weil es zu Übergriffen und zum Aufgeben von Verteidigungsstellen gekommen ist.
Und welche weiteren Gruppen nehmt ihr so in der Region wahr? Also in internationalen Medien wird oft auch von der islamistischen Miliz ADF berichtet. Spielt die tatsächlich so eine große Rolle oder könnt ihr vor Ort überhaupt nachvollziehen, wer mit wem zusammenarbeitet?
Es gibt viele Gruppen. Die Wazalendo, die ADF, Allied Democratic Forces, die CODECO, also Cooperative pour le Développement du Congo, also Genossenschaft für die Entwicklung des Kongo, die Mobondo, die APCLS, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, also Allianz der Patrioten für einen freien und souveränen Kongo und so weiter. Aber die ADF ist bekannt für ihre Angriffe auf Zivilisten, vor allem im Gebiet von Beni, in Nord-Kivu und in Ituri. Die kommen nur, um Leute zu töten und dann wieder in den Wald zu verschwinden. Wer mit wem zusammenarbeitet? Ehrlich gesagt ist das vor Ort sehr unklar, weil sich die Bündnisse ständig ändern. Das ist wirklich komplex. Wir als Bevölkerung leiden darunter. Wir haben nicht immer genaue Infos darüber, wie die verschiedenen Kooperationen zusammenhängen.
Nous population, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe à ce niveau là-bas parce que on tue des gens avec des machettes, pas même avec.
Wir, unsere Bevölkerung, können einfach nicht verstehen, was dort auf dieser Ebene vor sich geht. Denn die Leute werden von der ADF mit Macheten getötet, nicht einmal mit Waffen, sondern mit Macheten. Man schneidet ihnen die Kehlen durch. Und genau das ist es. Wir wissen nicht, was los ist. Wir wissen nicht, was da entstanden ist, was da vor sich geht. Es gibt einen Abgeordneten aus Ituri, der der Regierung diese Fragen gestellt hat. Und die Antwort? Was die Probleme mit der ADF angeht, wir können uns da nicht einmischen. Das ist ein Problem, das nur die UNO lösen kann. Die Sache ist also, wir sind hier im Kongo, haben all diese Probleme und es gibt Probleme, die unsere Regierungsvertreter nicht lösen können. Und das ist wirklich ein Paradoxon. Das ist für uns eine große Enttäuschung. Wir als Zivilgesellschaft und lokale Bevölkerung geben die Hoffnung nicht auf. Wir machen weiterhin auf die Situation aufmerksam, schlagen Alarm und sorgen dafür, dass gehört wird, was hier passiert. Um zu sehen, ob das bei der UNO auch wirklich ankommt und ob das Ganze zumindest so schnell wie möglich aufgearbeitet wird. Denn wir werden nicht ewig so sterben wie Hunde, wie Menschen, die keinen Wert haben. Auf jeden Fall muss man weiter darüber nachdenken, man muss die Leute mobilisieren, damit sie Druck machen. Sei es in den sozialen Netzwerken, sei es im Radio und Fernsehen. Druck machen, bis wir vielleicht eines Tages Recht bekommen in Bezug auf dieses Massaker, in Bezug auf diese Menschenrechtsverletzungen.
Wie nehmt ihr und die Menschen um euch herum das Verhältnis von der FARDC zur M23 wahr? Also wo seht ihr Menschenrechtsverletzungen und wer wird vielleicht auch von wem geschützt?
Das ist ein extrem heikles Thema, denn beide Seiten werden von den NGOs immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Für die Bevölkerung kommt es oft nur darauf an, wer kontrolliert heute mein Gebiet? Aber niemand fühlt sich wirklich sicher. Die Zivilbevölkerung zahlt immer den Preis für die Auseinandersetzungen, egal welche Uniform.
Ich muss erst mal sagen, dass ich mich an einem Ort befinde, wo die FARDC nicht mehr präsent sind. Das heißt, wir werden immer noch von den Rebellen der M23 beherrscht. Und was die Menschenrechtsverletzungen angeht, von denen gibt es viele. Vielleicht erzähle ich dazu mal von meinen persönlichen Erfahrungen. Es ist jetzt schon 2 Monate her, dass mein Vater, mein eigener Vater, in der Nähe von Goma festgenommen wurde. Er wollte nach Beni reisen und wurde an einer Straßensperre festgenommen, mit der Begründung, dass sich auf seinem Handy Inhalte befänden, die ihre Bewegung kritisieren. Daraufhin wurde er ins Gefängnis gesteckt, misshandelt, und seine Rechte wurden in der Hinsicht verletzt, dass er nirgendwo hingehen konnte, um Beschwerde einzureichen und zu erzählen, was passiert war, oder sich gegen diese Vorwürfe zu verteidigen, die man ihm gemacht hatte. Und so sitzt er immer noch im Gefängnis. Wir setzen uns weiterhin für ihn ein. Wir unternehmen weiterhin alles Mögliche, um ihn frei zu bekommen. Und das ist nur einer von vielen Menschenrechtsverstößen.
Was ist so eure Einschätzung, wer auf der Seite der lokalen Bevölkerung steht? Also, wer verteidigt gerade am ehesten eure Interessen oder politischen Ideale? Und wer hat vielleicht am ehesten das Ziel, dass die Menschen im Ostkongo ein gutes Leben führen können?
Franchement, beaucoup de gens ont perdu confiance.
Ehrlich gesagt haben viele Leute das Vertrauen verloren. Von allen Beteiligten wird erwartet, dass sie die Zivilbevölkerung in den Mittelpunkt stellen. Diejenigen, denen ein gutes Leben für uns am meisten am Herzen liegt, sind oft die lokalen Vereinigungen, Nachbarn und Freunde, die das teilen, was sie haben. Aber politisch streben wir einfach nur nach Frieden und Stabilität, damit wir sicher sein können, dass wir wirklich gut leben.
Was ist denn eure Perspektive? Wie kann es so einen Ausweg aus diesem Krieg geben?
Frieden wird es nur durch echten Dialog, eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit und einen gerechten Umgang mit den Bodenschätzen geben. Solange die Mineralien den Krieg finanzieren, geht der Krieg weiter. Es muss auch aufhören, dass der Osten der DR Kongo nur als Mine gesehen wird. Wir sind Menschen. Bildung und wirtschaftliche Perspektiven für junge Menschen abseits des Bergbaus. Das ist langfristig der Schlüssel zum Erfolg und zu einer positiven Veränderung in der DR Kongo.
Wir, die Bevölkerung, sind es, die den Preis zahlen. Sei es, dass unsere Familien gestorben sind, dass unsere Familien entführt wurden oder dass unser Land gewaltsam weggenommen wurde. Und genau das ist es. Wir sind die Opfer an vorderster Front. Und ich kann sagen, wenn sie alles tun könnten, um sich zu einigen und eine Lösung zu unserem Wohl zu finden, wäre das wirklich eine großartige Sache. Und ich hoffe, dass das passieren kann. Wir beten weiterhin. Wir sind gläubig. Wir beten einfach weiter. Wir können nichts mehr tun. Wir haben keine Wahl. Wir können nicht rebellieren. Wenn du rebellierst, wirst du getötet. Und wenn du getötet wirst, bleibt die Familie in Trauer zurück.
Ich bin gestolpert, Junge. Das war's mit der ersten Folge, um die Situation in der Demokratischen Republik Kongo besser verstehen zu können. Vielen Dank euch beiden für das Interview.
Merci beaucoup.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Radios. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt und uns folgt. Danke.
Und noch einmal vielen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, mich zu äußern und diese verschiedenen Fragen zu beantworten. Vielen Dank.
Wir werden auch eine zweite Podcast-Folge veröffentlichen. Da möchten wir auf internationale Verwicklungen im Friedensprozess schauen und welche Perspektiven es da gibt. Die Podcast-Folge jetzt haben wir am 19. Juni aufgenommen. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne auf Instagram unter jugendinfo-durchblick oder per Mail an durchblick@jugendinfo.blog. Nächste Woche kommt wieder eine ganz normale Folge Durchblick. Tschüssi!